Ja, so glaube ich, dass die meisten dabei waren bei den zwei Abenden in der Einführung in das Matthäusevangelium. Denn das ist schon eine wichtige Grundlage, eine große Hilfe, dass wir so auch einige Zusammenhänge von den Evangelien überhaupt hier immer wieder auch im Laufe der Bibelarbeiten berühren werden. Wir haben ja das auch gut vor Augen. Warum haben wir vier Evangelien? Was ist der Schwerpunkt im Matthäusevangelium? Und es war ja nicht so, dass die zwei Aposteln und zwei Zeitgenossen, die die Evangelien geschrieben haben, sich zusammensetzten und besprochen haben, wer was macht, sondern es gab ihnen der Heilige Geist so ein. Und sie nahmen das auch einander so an, sie ließen das so zu und haben sich dann nicht gegenseitig korrigiert und verbessert. Das ist ja auch eine geistliche Größe, die wir ja auch heute lernen sollen und üben sollen im Leben, dass die Weisung und die Sprache Gottes zu uns doch sehr vielfältig ist. Und so ist Jesus Christus, ja, Stefan, wenn du das anmachst, uns doch hier im Matthäusevangelium sehr deutlich als der kommende König wird er dargestellt. Und der Schwerpunkt für Matthäus ist, das ist aus der Forschung einfach ersichtlich geworden, dass der Schwerpunkt doch ist, dem jüdischen Volk ihren König nahezubringen, ihn das zu erklären. Im Alten Testament wurde ja der kommende Messias mehrmals als König angekündigt. Was haben wir noch in Erinnerung? Ein Weihnachtstext, wo der König angekündigt wird. Nochmal? Einzug in Jerusalem. Aber so die alttestamentliche Stelle, was lesen wir? Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König wird zu dir kommen, gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Einzug in Jerusalem. Ein alttestamentlicher Text, Zachariah 9,9. Und so auch die Weihnachtstexte, Jesaja 9, das, was wir auch jetzt in verstärkt gelesen haben, in der Adventszeit. Ist Jesus der verheißene Messias? Ist er das? Die Frage blieb lange offen. In der Zeit der Erwartung, wie intensiv das jetzt gemacht wird im jüdischen Volk, weiß ich nicht, aber die Forschung sagt, dass es zu der Zeit, gerade als Jesus sein Wirken auf der Erde hatte, und das ist auch zu beobachten in den Berichten der Evangelien, würde jeder auffällige Mensch sehr genau von den Schriftgelehrten und den Dienern des Tempels beobachtet. Solche Menschen nahm man in Beobachtung, weil sie sagten, wir müssen diese Auffälligkeiten erforschen, weil vielleicht ist das der Messias. Und so wurde Jesus erstmal durch seine Wunder besonders bekannt. Er tat Dinge, von denen die Menschen sagten, sowas ist in unserer Geschichte noch nie gewesen. dass einem Blindgeborenen das Sehen gegeben würde, das konnten ihre Heiler nicht machen. Zum Beispiel, dann kam ja das mit der Auferweckung des Lazarus, und das ist ja eine wichtige Bruchstelle gerade, dass da in dieser Frage jetzt ein Moment war, von dem Jesus sagt, ihr sucht Zeichen und ich sage euch und gebe euch jetzt eine Bewertung. Ihr seid ein ehebrecherisches Geschlecht. Es wird euch kein Zeichen mehr gegeben werden, außer das Zeichen von Jona. Und damit meinte er sich selber. So wie Jona 3 Tage in der Tiefe des Meeres war, so wird der Menschensohn 3 Tage und Nächte in der Tiefe der Erde sein. Das würde ihnen noch gegeben werden, dieses Zeichen. Aber Nikodemus betont ja das auch in seiner Fragestellung und in seinem Wissen wollen, wer bist du wirklich, und dass er ihn bei Nacht aufruft und sagt ihm ganz deutlich, solche Werke, wie du tust, hat noch keiner getan. Somit ist das hier schon, dass die Frage sehr dringend bei den Menschen stand, und diese Frage wurde auch nicht gleichgültig behandelt. Ob Maria und Josef ihre Erfahrung mit der Ankündigung der Geburt dieses Kindes, weil dies geschieht ja schon 30 Jahre nach seinem Leben hier auf dieser Welt, dass das auf einmal neu aufkommt. Aber ob sie das damals auch erzählt haben, was da war, dass sie da Engelserscheinungen hatten, davon haben wir keinen Bericht. Und es kann auch sein, dass sie das gesagt haben, aber ihnen nicht geglaubt wurde. Oder das nach 30 Jahren in Vergessenheit gerät. Aber die Frage stand, ist ja das oder nicht? Die Anforderungen, die an den Messias gestellt wurden im Alten Testament, die waren sehr präzise. Das heißt, sie wurden schon sehr genau beschrieben. Was würde von besonderen Zeichen sein, dass der Messias jetzt da ist. Obwohl das dann auch in Botschaften vorkommt, wo man es nicht direkt so erahnt. Aber der Messias war ganz eindeutig, er müsste durch die Tür des Alten Testaments kommen. Und ich finde, das ist heute noch eine ganz große Hilfe. Jesus hat ja gewarnt und gesagt, es werden auch noch mehr, noch Menschen kommen, die werden sagen, so sieht, da ist Christus oder da ist Christus. Und das ist dann schon eine ganz große Hilfe, dass wir den Christus nur auch aus dem Alten Testament kennen, dass er von da kommt, durch diese Tür, in das die Zeit des Neuen Testaments eingeht. Weiß diesen Moment noch, als so ein Mensch vor dir sitzt und auf einmal behauptet, dass er ein Anhänger von dem koreanischen Sektenführer Moon ist und das ist der wirkliche Christus ist. Und er legt mir ein Buch vor und da steht das direkt so geschrieben, dass der Jesus es wollte, aber es ist nicht gelungen, dem haben sie getötet. Und jetzt ist der wahre Christus gekommen und der hat jetzt die Aufgabe übernommen, das Werk Gottes hier weiterzuführen. Und dann ist das so eine große Hilfe, zu sagen, zeige mir eine Spur im Alten Testament von diesem Herrn Moon. Die gibt es da nicht. Da ist keine Spur davon. Aber der Christus, der Gesandte, der Gesalbte Gottes, von dem sind da, so wie er selber sagte, forschet in der Schrift, denn sie zeuget von mir. Somit sind diese Anforderungen schon sehr hilfreich. Und das ist, was Matthäus hier vorhebt, dass er sagt, der wahre König, der wird aus der Königsfamilie kommen. Er würde unbedingt zum Volke Israel gehören, er müsste zu den 12 Stämmen gehören, aus den 12 Stämmen des Volkes Israel kommen und ganz genau würde er vom Stamm Juda kommen. Denn das war der Segen des Jakob. Als er seine Söhne segnete, hat er Folgendes ausgesprochen. Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen, bis Sila kommt und ihm werden die Völker gehorchen. Das war der Segen Jakobs über seine Söhne. Und er hat vorhergesagt, dass der kommende König aus dem Stamm Juda kommen wird. Eine Schwierigkeit haben wir da aber, und das waren wir jetzt auch noch in dem Geschlechtsregister nochmal deutlich sehen. Es wurde aber von Jeremia gesagt, dass der Nachkomme von David, der Jekonia, auf ihn ein Fluch gelegt wurde. Und über ihm wurde gesagt, so spricht der Herr, schreibt diesen Mann auf als kinderlos, als einen Mann, der kein Gelingen hat in seinen Tagen. Denn von seinem Nachkommen wird nicht einer auf dem Thron Davids sitzen und fortan über Juda herrschen. Das wurde einem von den Söhnen, von den nachfolgenden Königen von David gesagt. Und gerade aber über die Davids Linie sollte der König kommen. Und hier merken wir schon, welche Schwierigkeiten hier entstehen, dass dem Jekonia wurde gesagt, es wird von dir kein Nachkommen auf dem Thron Davids fortan sein. Dass es aber auch ein Nachkommen Davids sein würde, das offenbarte den Juden damals schon sehr deutlich, dass es ein Mensch sein würde. Der kommende Messias wird ein Mensch sein, weil er wird von der menschlichen Linie herkommen. Und zugleich sollte der kommende Messias aber mehr sein wie ein Mensch. Denn das hat Jesaja dem ungläubigen König Asaf gesagt. Darum wird der Herr dir selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Hier wussten sie nicht genau, was es bedeutet, aber es war deutlich, hier geschieht etwas nicht mehr auf normale menschliche Art. Es ist menschlich, es ist ein Mensch, aber es wird nicht auf menschliche Art geschehen. Diese Vorzeichen, diese Vorgaben, diese Einengung, nur so kann der Messias kommen, die waren schon bekannt. Und waren aber auch zugleich ein Geheimnis und eine Offenbarung für das Volk. Es musste eine übernatürliche Zeugung sein. Und somit haben wir da mehrere Probleme. Also der Nachkommen der königlichen Linie von David muss er sein, aber zugleich kein Nachkommen von Jekonia, von einem von den Nachkommen David. Es muss von David sein und es darf auch nicht von David sein. So, wie wird das gelöst? Wie wird dieses Problem gelöst? Und es wird ein Mensch sein und zugleich mehr als ein Mensch. Und so offenbart Matthäus all diese Fragen schon in seinem Geschlechtsregister, dass sie dadurch auch zum Teil schon hier gelüftet werden, wie auch dann in dem ganzen Matthäus-Evangelium wird auf diese Fragen eingegangen. Und so lesen wir den ersten Vers. Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Das ist jetzt die Übersetzung der Elbefelder Bibel und die hat diese Artikel vor den Wörtern in Klammern genommen, weil es die im Ursprungstext nicht gibt. Da steht nur Buch Geschlechts Jesu Christi, nur im Griechischen kann man das so lesen, aber im Deutschen ist das schwierig. Deswegen ist das in Klammern genommen, damit man weiß, das ist nur zur Verständigung, aber es ist nicht der originale Text. Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Wir haben in der Einführung gehört, warum war das wichtig, dass Matthäus das Geschlechtsregister von Jesus so zentral, so beginnt, so am Anfang stellt, weil er das betonen möchte. Das ist der König, den wir erwarten als Volk Israel. Das ist der König, der verheißen wurde und ist der König, den man auch, der auch so würdig ist, auf seinen Thron Platz zu nehmen. So sagt man auch, dass wir die Einteilung in Verse ja später vorgenommen haben, dass man wahrscheinlich dieses Evangelium nicht so gehießen hat, Matthäus-Evangelium, sondern dass dieser erste Vers die Überschrift über das Buch war. Das ist jetzt zum ersten Vers geworden, aber es ist die Überschrift über das Matthäus-Evangelium. Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. So haben wir die ersten Namen des Königs, des kommenden Königs oder gekommenen Königs im Matthäus-Evangelium. Der erste Name ist hier Jesus Christus. Und so wurde Jesus ist ja als Name so uns in der Verheißung des Alten Testaments nicht gegeben. Es war aber ein geläufiger Name im Judentum. Aber Christus ist die Übersetzung aus dem Hebräischen in das Griechische und er ist der Gesalbte. Und das war das andere Wort für Messias. Das wurde so auch im Alltag gebraucht. Der Gesalbte, das bedeutete der Messias und das ist der Christus. So nannte man ihn, so verwendete man das in der griechischen Sprache und so war das auch bekannt. Sohn Davids war ein messianischer Titel, dass er nicht direkt von David sein Sohn ist, sondern dass er aus der Linie Davids kommt, das ist hier verständlich. Aber es wurde sehr oft, und das lesen wir später auch in der Wendungen zu Jesus, wenn Menschen ihm was gebetet haben, so diese zwei Blinde, was sagen sie ihm? Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Sie tun das, weil sie das so kennen. Weil das ist der Titel von dem Messias. Das wurde so auch in der Synagoge gelehrt, dass es ein Sohn Davids sein würde und dass es ein messianischer Titel ist. Und somit verwendet Matthäus das hier auch einerseits, was sie kennen, was sie auch in ihrer Praxis erwähnen, die Juden seiner Zeit. Aber er nennt hier noch eins, Sohn Abrahams. Und Sohn Abrahams war kein messianischer Titel. Das wollten die gar nicht. Aber die Segnungen, die Jesus mitbringt durch die Segnungen Abrahams, das ist ja, was Abraham gesagt wurde: Ich mache dich zum Vater viele Völker. Und du bist der Retter und Segen für alle Völker der Welt. Und somit bringt Matthäus das hier schon in sehr große Spanne rein. Das, was sie kennen als Volk der Juden, dass es der Christus ist, dass es der Sohn Davids ist, aber er bringt die Spanne hier noch weiter rein, das, was von dem Messias gesagt wurde, was ja für das Volk Israel auch bekannt war. Und das würden sie in ihrer Gotteslehre auch nicht verneinen. Der Segen Abrahams, das wurde, kannten sie, nur es wurde in der Praxis ja nie umgesetzt. Es wurde ja nicht, wie soll das geschehen? Das war ja nicht bekannt. Wie soll, sie sollten ja sich abtrennen, sie sollten nicht für alle da sein. Und jetzt auf einmal bringt der Matthäus das hier aber rein und erwähnt hier diesen Segen Abrahams und nennt ihn hier auch der Sohn Abrahams als ein messianischer Titel, der in dem Judentum so nicht gebraucht wurde. Das war für sie keine bekannte Sprache. Und so lesen wir uns jetzt das Geschlechtsregister einmal zusammen durch. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Juda aber zeugte Perez und Serach von der Tamar. Perez aber zeugte Herzon. Herzon aber zeugte Ram. Ram aber zeugte Aminabad. Aminabad aber zeugte Nachron. Nachschon aber zeugte Salmon. Salmon aber zeugte Boas und von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Obed aber zeugte Isai. Isai aber zeugte David, den König. David aber zeugte Salama von der Frau des Uria. Salama aber zeugte Rehabeam. Rehabeam aber zeugte Abia, Abia aber zeugte Asa, Asa aber zeugte Josaphat, Josaphat aber zeugte Joram, Joram aber zeugte Uzia, Uzia aber zeugte Jotam, Jotam aber zeugte Ahas, Ahas aber zeugte Hiskia, Hiskia aber zeugte Manasse, Manasse aber zeugte Amon, Amon aber zeugte Josia, Josia aber zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon aber zeugte Joachim Shealtiel aber zeugte Zerubabel und Zerubabel aber zeugte Abihud. Abihud aber zeugte Eliakim. Eliakim aber zeugte Azor, Azor aber zeugte Zadok, Zadok aber zeugte Achim, Achim aber zeugte Eluid, Eliud aber zeugte Eleazar, Eleazar aber zeugte Matan, Matan aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. So sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus 14 Geschlechter. Der König beweist oft seinen Anspruch auf den Thron mit seiner Herkunft, mit dem Geschlechtsregister. Und meistens will man dann auch auf ehrwürdige Vorfahren hinweisen, auf die Rechtmäßigkeit seines Anspruchs auf den Königsthron. Wir wollen mal gucken, ob Jesus Christus dieser menschlichen Erfahrung, die wir so kennen, folgt. Ob er in seinem Geschlechtsregister auch nach diesem Prinzip verfährt, dass er etwas aufweist, das ihn jetzt in ein Geschlecht reinbringt, vor dem man vielleicht in Ehrwürdigkeit spricht oder dass es ihm noch mehr Ehre bringt. Es ist erstmal ein ungewöhnliches Geschlechtsregister. Das muss man hier schon sehr deutlich sagen. Ungewöhnlich erstmal in dem, dass wir eine Aufzählung haben von einer nicht immer sich zum Guten entwickelnden Form, sondern gerade umgekehrt. Es ist ein Niedergang und ein Verfall. Sogar in dieser so einfachen Sachen wie eine Aufzählung von Namen, wenn man das genauer untersucht, dann ist das schon eine sehr deutliche Spur davon zu sehen. Und selbst Matthäus hilft uns hier dabei und sagt, teilt das bitte mal in drei Gruppen ein. Das macht er in Vers 17. So sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter. Erste Gruppe. Von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter. Die zweite Gruppe. Und von der Wegführung nach Babylon bis auf Christus 14 Geschlechter. Er hilft uns, diese Aufteilung, diese Zeitepochen zu machen und zeigt uns hier sehr deutlich, dass man diese Epochen auch mal in diesem Gesichtspunkt betrachten kann und soll. Das erste ist, Abraham wird eine Verheißung gegeben und er schließt die hier ab mit David. Und das ist auch der einzige, der von diesen Königen in diesem Geschlechtsregister diesen Titel bekommt, dass er ein König ist. Alle anderen werden gar nicht erwähnt, nur die Namen. Aber hier ist die erste Zeit. Das ist noch die Zeit der Verheißung. Ist wahrscheinlich so das Vorherrschende in dieser Zeitgeschichte, dass hier die Verheißung auf den Kommenden noch lebendig ist und es sind Auf und Abs. Es gibt ja in dieser Zeit die ägyptische Gefangenschaft, die Rückkehr, die Zuspruch des Landes, die Eroberung des Landes, die Einsetzung von Saul, die Absetzung von Saul. Es sind Höhen und Tiefen, aber es ist so vorherrschend doch die Zeit der Verheißung gewesen. Dann ist die endgültige Anordnung Gottes, wegen der Sünde meines Volkes werde ich euch nach Babylon bringen, zum Zeichen der Demütigung, zum Zeichen, dass ihr von mir abgefallen seid. Es ist nicht eine Verwerfung für immer, aber es ist ein deutliches göttliches Zeichen. Und das ist ein Zeichen der Niedergang. Dann gibt er uns die dritte Periode an, von dem, dass das Volk zurückgebracht wurde, bis zu Jesus. Und das ist schon, was die Bibel uns deutlich macht. Es ist die Zeit der größten Finsternis. So lesen ja wir das auch in der Ankündigung des Messias. Finsternis bedeckt die Völker. Und wir haben ungefähr 400, etwas über 400 Jahre, dass es kein prophetisches Wort gab an das Volk. Also Verheißung, Niedergang, Finsternis. So können wir diese Zeitabschnitte einteilen. Und somit verstehen wir dann auch von diesen Worten stärker, wann der Johannes das den kommenden, gekommenen Jesus als das Licht bezeichnet, als der in die Finsternis gekommen ist und das die Finsternis hat das Licht nicht ergriffen. Die haben es nicht begriffen. Ist das eine andere Deutung von diesem Wort, nicht ergriffen? Das Licht scheint in der Finsternis, es ist da und er sagt, die Finsternis hat es nicht genutzt, hat es nicht zu ihrem Vorteil gebraucht. Aber wir erinnern uns an die Worte von Apostel Paulus, dass er sagt, wo aber die Sünde überströmend ist, da ist die Gnade überströmender geworden. Römer 5,20. Und das waren auch die Ansprüche von Jesus, dass er immer sagte, die Gnade triumphiert über die Sünde und die Barmherzigkeit über das Gesetz. Und so werden wir das in der im Geschlechtsregister schon sehr deutlich sehen, welche weitere Besonderheiten uns hier das deutlich aufzeichnen. Juda wird hier in diesem Geschlechtsregister als der Sohn Jakobs genannt, aber nicht allein, sondern es wird erwähnt, dass er noch Geschwister hatte. Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Hier will Matthäus wahrscheinlich doch darauf hinweisen, dass er hier an diesen Segen von Jakob denkt und sagt, es gab ja noch Nachkommen. Und Juda war ja auch nicht der Erstgeborene von Jakob. Aber er gab ihm hier die deutliche Zeichen, einer von diesen, der hatte die Verheißung, und das war Juda, und von ihm soll er kommen, der kommende König. Als Söhne von Juda werden zwei genannt, Perez und Serach. Und deswegen macht der Heilige Geist uns hier sehr deutlich, dass es hier um einen ganz besonderen Moment gibt in der Heilsgeschichte Gottes. Und hier wird auch die Tamar erwähnt. Und die Bibelleser wissen, dass es eine ganz schlimme Geschichte war. Hier wurde diese Frau, sie war die Schwiegertochter von Juda, sie wurde schwanger von ihm. Von dem Schwiegervater. Und einer von diesen Söhnen ist hier in der Geschlechtsweitergabe des Messias. Das betont Matthäus hier und hält das nicht zurück. Das wird nicht unter den Teppich gekehrt. Es wird hier darüber sehr offen gesprochen. Hier haben wir aber auch den Namen von dem Jekonia, von dem wir gelesen haben, dass er nicht zu den Thronfolgern gehören würde. Er steht hier aber in diesem Geschlechtsregister. Aber wenn wir dieses Geschlechtsregister bis Ende lesen, dann betont Matthäus und sagt, der Josef, der Adoptivvater von Jesus, ist zwar ein Nachkommen von Jekonia, aber er ist nicht der Vater von Jesus. Er ist nur ein Adoptivvater. Merken wir das? Also er sollte nicht einer sein, der von Jekonia auf dem Thron kommen würde. Also das hatte Gott gesagt, dafür werde ich sorgen, von dir wird keiner auf dem Thron meines Urkönigs oder den geistlichen David kommen. Und somit ist Jekonia hier in diesem Geschlechtsregister ganz bewusst auch erwähnt. Und der Matthäus sagt aber zum Schluss, von dem Jekonia stammt der Josef, der nicht leiblicher Vater von Jesus. Die Linie ist da, sein Name wird genutzt, er hat ein Anrecht darauf, aber er ist nicht wirklich sein Sohn, er ist sein Adoptivsohn. Denn Maria wurde schwanger durch den Heiligen Geist, nicht durch Josef. Das ist vielleicht die eine Besonderheit in diesem Geschlechtsregister. Und die zweite Sache ist ja, wir werden uns vielleicht noch dazu Zeit nehmen, der Vergleich mit dem Lukas-Evangelium. Da ist noch ein Geschlechtsregister, wo hatten wir schon gehört in der Einführung, dass es da eine mögliche Erklärung gibt für, die das deutlich machen, warum da diese zwei Wege aufgezeichnet würden. Aber ganz besonders ist für dieses Geschlechtsregister diese fünf Frauen, die hier erwähnt wurden. Grundsätzlich im Judentum war das niemals eine Ehre, in den Geschlechtsregister überhaupt Frauen reinzunehmen. Es war nicht üblich. Es war nicht das, was man bei den Königen machte. Die erwähnten die nie. Hier stehen sie drin und dann sind es auch noch Frauen. Es ist einfach wichtig, weil der Heilige Geist das will, dass wir diese Namen hier haben und dass diese Namen erwähnt werden und dass wir hier auch das Evangelium schon im Geschlechtsregister in eine einfache Aufzählung von Namen sieht man schon den ganzen Sinn vom Evangelium sehr tief, sehr stark. Erstmal sind diese vier von den Frauen sind Personen der Verachtung. Was ist damit gemeint? Es waren nicht die bekannte, berühmte Frauen der Ehre im Alten Testament. Nicht Sarah, nicht Rebekka, nicht die Frauen, die sozusagen diese Stammesnamen weitertrugen, nicht Lea oder Rahel, sondern sind ganz andere Namen hier. Und drei von diesen sind überhaupt nicht israelitische Frauen. Die Tamar, die Rahab und die Ruth sind nicht Judinnen. Sie sind nicht vom Volk Israel. Sie haben eigentlich von der Herkunft her, von der Natürlichkeit her, kein Anrecht, nicht mal zum Volk Gottes zu gehören. Aber sie sind in der Stammeslinie von Jesus. Tamar war eine Kanaaniterin, Rahab ebenfalls und Ruth war eine Moabiterin. Und diese drei waren nicht nur so wie Menschen wie wir, Sünder, sondern sie hatten noch ganz besondere Geschichten in ihrem Leben, die sie noch einmal in eine ganz andere Lage der Verachtung gebracht hatten. Und von dem, was sie getan hatten, würde eigentlich nach dem Gesetz bedeuten, man sollte sie steinigen, man sollte sie umbringen. Tamar, wie ich schon erwähnte, wurde schwanger von ihrem Schwiegervater. Sie bekam Zwillinge, die Namen sind hier auch erwähnt. Rahab war eine prostituierte Frau aus Jericho. Und Ruth war eine Moabiterin, von denen gesagt wurde, auch mit dem Schwur Gottes, 10 Geschlechtern werde ich dafür sorgen, dass ihr keinen von diesen Menschen bei euch aufnimmt in die Gemeinde des Volkes Israel. Und dann wird hier noch Davids Sohn Salomo erwähnt und die Bethesda. Die gleiche Geschichte, eine Geschichte von Unzucht und Ehebruch. Diese Menschen schämt Jesus sich nicht, in seine Vorgeschichte aufzunehmen. Ich glaube, wir werden alle beschämt darin, wenn wir von unseren Vorfahren Geschichten suchen, dann suchen wir doch das Ehrwürdige, das, womit wir uns brüsten können, das, womit wir uns wichtig machen können und was uns dann doch in ein vielleicht besseres Licht stellt. Jesus Christus hat das so nicht gemacht. Er hat hier in dem Heiligen Geist, in Matthäus, das eingegeben, dass er gerade diese Schwachpunkte erwähnt. Und hier wird uns sehr, sehr viel deutlich. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir dieses Thema nicht jetzt abschließen, sondern nächstes Mal noch einmal kurz das streifen, weil das zeigt einen wichtigen Punkt in dem ganzen Evangelium, in der ganzen Sendung von Jesus, was überhaupt dahinter steckt. Dass wir mal in der Familie darüber sprachen und auch so in den Anfängen unseres Glaubens als junge Erwachsene, Kinder, unser Vater uns mal sagte, und die Frage stand im Raum, warum muss das so sein? Konnte das nicht anders geschehen? Konnte Gott da nicht einen anderen Weg wählen oder andere Menschen? Da sagte unser Vater uns, es gibt keine andere. So sind wir. Und mit denen, wie wir sind, hat Gott das Wunder des Heils geschafft. So haben wir in diesem Geschlechtsregister schon, glaube ich, einen ganz tiefen Einblick in das Gedankengut der Sendung von Jesus. Warum ist er hier in diese Welt gekommen? Und das soll einem jeden Menschen den Mut geben, mit allen Sünden, die wir haben, zu Jesus zu kommen. Der wird uns annehmen. Der hat sich nicht geschämt, diese Menschen in seine Geschichte mit aufzunehmen, von diesen Sünden Vergebung der Gnade groß zu machen. Und in diesem Geschlechtsregister kann man das schon erkennen. Was ist Gottes Gnade? Es ist nicht der Verdienst des Menschen, sondern Gott erbarmt sich über sündige Menschen, vergibt ihnen die Sünden, nimmt sie auf und macht aus ihrem Leben ein heiles Leben. Und das kann er tun, bei jedem von uns. Amen. Ich werde noch zum Abschluss beten. Wir danken dir, unser Herr Jesus Christus, dass du dich nicht geschämt hast mit uns, mit mir. Auch jetzt schämst du dich nicht, dass wir deine Brüder sein können, dass wir deine Kinder sein können, dass wir zu dir gehören. So machst du uns viel Mut, Jesus, unser sündiges Leben wirklich aufzugeben, uns dir zu öffnen und darauf zu vertrauen, dass du uns mit ehrlichem ganzem Herzen der Liebe annimmst und heile machst, vergibst. Und so bist du gekommen in dieser Welt, damit ein jeder, der an dich glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Danke dir, Jesus. Amen. Amen. Wir gehen im Frieden auseinander.